Weltspiegel, Thema.
Das chilenische Volk ist sehr unzufrieden mit dem Wirtschaftssystem in Lateinamerika, sagt eine Demonstrantin, weil sie haben weder Zugang zum Gesundheitswesen noch zu Bildung, weil beides kostet Geld und am Schluss reicht's einfach nicht zum Leben. Die Mindestrente da in Chile liegt knapp über 100 Dollar. Ihre Frage also, was soll man damit machen? In Chile, da reißen die Proteste nicht ab. Und in Venezuela sind Millionen Menschen auf der Flucht. In Bolivien, da brennen die Straßen. Aber nicht nur dort. Die Bilder, die uns seit Wochen aus Lateinamerika erreichen, sind total beunruhigend. Wütende Demonstranten auf den Straßen, Soldaten, die sich ihnen entgegenstellen. Und dazwischen brennende Barrikaden und Teppiche aus Tränengas. In dieser Podcast-Folge wollen wir über Lateinamerika sprechen und mal rausfinden, warum gerade ganz Lateinamerika quasi zeitgleich in der Krise steckt. Und was unterscheidet die Bewegungen in den einzelnen Ländern? Was hält sie zusammen? Oder passiert da gerade sowas wie ein lateinamerikanischer Frühling? Darum geht's in dieser Folge des Weltspiegel-Podcasts Lateinamerika in Aufruhr. Ich bin Fumiko Lipp. Starten wir in Bolivien. Unser Korrespondent ist Simon Riesche. Er berichtet für die ARD aus Südamerika. Hallo Simon.
Hallo, grüß dich.
Wie ist denn die Lage in Bolivien gerade?
Naja, wenn wir nach Bolivien blicken, dann sehen wir ein Land mit vielen Problemen. Menschen stehen Schlange vor Geschäften, die Versorgung mit Benzin ist zusammengebrochen wegen politisch motivierter Straßenblockaden. Dazu natürlich die Gewalt auf den Straßen, die begann ja noch vor dem Rücktritt und vor der Flucht von Evo Morales. Danach ging sie weiter. Was wir auch sehen, ist, dass Bolivien ein geteiltes Land ist. Das ist nichts Neues. Indigene gegen Einwanderer-Nachfahren, einfache Bauern gegen Big Business, Sozialisten gegen Kapitalisten. Das Problem ist, dass in dieser aktuellen politischen Krise in Bolivien viele von diesen klassischen Konfliktlinien gerade wieder aufbrechen. Und zwar teilweise stärker als zuvor. Schon während der Proteste gegen Morales, nach dieser offenbar manipulierten Wiederwahl, war ja Hass zu sehen im Land, der Angst machen konnte und der jetzt auch für die Zukunft zumindest in einigen Teilen des Landes nichts Gutes befürchten lässt.
Du hast ja gerade den Ex-Präsidenten Evo Morales schon angesprochen. Der ist ja eine total spannende Figur. Er war selber Coca-Bauer und auch der erste indigene Präsident Boliviens. So eine Art Hoffnungsträger. Wie konnte denn Morales den Rückhalt verlieren in dem Land?
Du hast es richtig gesagt, aber er war nicht nur Hoffnungsträger, sondern er hat auch Hoffnungen erfüllt. Also man kann objektiv sagen, dass er am Anfang seiner Amtszeiten geliefert hat als Präsident. Er hat Menschen aus der Armut herausgeholt, Rohstoffe vor der Ausbeutung ausländischer Firmen geschützt. Aber dann ist eben, ja, das passiert, was ihm viele Beobachter meiner Meinung nach auch zu Recht vorwerfen. Sein Regierungsstil wurde autoritärer. Er hat sich an die Macht geklammert. Die Verfassung und ein Referendum hatten ihm verboten, für eine erneute Amtszeit zu kandidieren. Er hat es trotzdem gemacht. Er hat sich das so hingebogen. Das sorgte für Unruhe. Und als sich dann eben noch die Berichte über eine offensichtliche Wahlfälschung bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl im Oktober häuften, da war das wohl der berühmte Tropfen zu viel. Es folgten Proteste, der Rückzug von der Macht, als ihm das Militär dann den Rückhalt entzog und dann unter abenteuerlichen Bedingungen diese Flucht nach Mexiko ins Exil, wo er sich jetzt aufhält.
Morales hat ja gesagt, dass er, als er nach Mexiko geflohen ist, wiederkommen würde, wenn er denn gebraucht würde. Wie schätzt du das denn ein? Könnte Morales aus dem Exil zurückkommen? Wird er es tun?
Ich weiß es nicht und deswegen will ich da auch nicht spekulieren. Es ist sehr, sehr viel im Fluss. Er selbst hat ja gesagt, dass er sich eine Rückkehr vorstellen kann, wenn es dem Frieden diene, was immer das dann genau heißen mag. Er hat auch mal gesagt, dass er nicht unbedingt an die Macht zurück wolle. Gleichzeitig hat er in den letzten Tagen immer wieder auch davon gesprochen, dass es ja einen Putsch gegen ihn gegeben hat. Die Interimspräsidentin, die kündigt unterdessen an, dass er sich vor Gericht verantworten werden müsse, wenn er zurückkehrt, also wegen Korruptionsermittlungen. Also das bleibt spannend und wird sicher abhängen von der Frage, wie es mittelfristig politisch weitergeht in Bolivien, wie das Land sich entwickelt und wer die zukünftigen Machthaber auch sein werden.
Wie groß ist denn die Unterstützung für den Linkspopulisten Morales noch?
Ich würde nicht den Fehler machen und sagen, dass die Menschen, die jetzt da gerade auf der Straße sind, sich in erster Linie als Morales-Anhänger definieren. Also klar, sie haben ihn zum Großteil gewählt, sie unterstützen ihn auch noch. Es gibt Menschen, die wollen, dass er zurückkommt, aber viele von den Demonstranten, das hören wir immer wieder, auch durch unsere eigenen Dreharbeiten vor Ort, sind gar nicht in erster Linie Morales-Anhänger, sondern vor allem Gegner der neuen Übergangsregierung, Gegner der neuen Übergangspräsidentin. Die Leute, die da jetzt an der Macht seien, das seien Ideologen, die den Indigenen die Rechte nehmen wollen, die das Rad der Geschichte zurückdrehen. die Reiche gegen Arme ausspielen wollen und ja, Schluss machen wollen für die Politik, für die Morale stand. Und das hat diesen Konflikt meines Erachtens nach zuletzt im Land eben so besonders dramatisch vertieft.
Wir haben jetzt schon öfter über Sie gesprochen, Jeanine Agnès, die Übergangspräsidentin. Wer ist sie denn?
Also sie war eine Senatorin, die dann, nachdem es viele andere Rücktritte gegeben hat, an die Macht gekommen ist. Sie ist die selbsternannte Übergangspräsidentin. Sie will die neue starke Frau im Land sein. Fakt ist, in einer Regierungskrise, einer Verfassungskrise, und das ist es ja, wenn der amtierende Präsident ins Exil flüchtet, dann sieht die Verfassung vor, dass es eine Interimspräsidentin, einen Interimspräsidenten gibt, der die Amtsgeschäfte führt. Diese Person soll vor allem aber eines tun, und das ist Neuwahlen organisieren. Das kann vielleicht nicht ganz einfach sein, wenn es keine Mehrheit im Parlament gibt. Dann muss man das per Dekret machen. Auch das hat es in Bolivien schon gegeben. Jetzt streiten viele Bolivianer darüber, ob die Frau Agnès die legitime Übergangspräsidentin ist. Ich finde einen Punkt viel spannender. Wie füllt sie ihre Rolle als Übergangspräsidentin aus? Und da fiel vor allem auf, dass sie in kürzester Zeit wirklich versucht hat, möglichst viel politisch, manche würden auch sagen ideologisch, auf den Weg zu bringen, also Fakten zu schaffen. Sie hat Dekrete erlassen, Sicherheitskräften Straffreiheit garantiert. Sie hat kubanische Ärzte des Landes verwiesen und. Und da sagen die Gegner, Moment, das ist relativ viel für eine Frau, die ja eigentlich nur den Übergang verwalten soll. Also sie hat sicher selbst einiges dafür getan, dass die Putschvorwürfe gegen sie zuletzt alles andere als leiser geworden sind.
Was glaubst du denn, wie sind denn die Chancen von Jeanine Agnès auch bei Neuwahlen? Kann sie sich halten?
Naja, als was wird sie sich halten können? Ne? Fest steht, Neuwahlen müssen kommen. Danach muss ein vom Volk gewählter Präsident an der Spitze Boliviens stehen. Wer jetzt da für das Oppositionslager die besten Chancen hat und da auch antreten wird, das ist zu diesem Zeitpunkt zumindest noch nicht wirklich absehbar. Da gibt es verschiedene Köpfe im Lager der Opposition. Eben nicht nur Frau Agnès, die eher aus der zweiten Reihe kam. Der Gegenkandidat bei der letzten Wahl gegen Morales war Carlos Mesa, ein eher moderater Konservativer, der ja vielleicht sogar die Wahl auch gewonnen hätte, wenn es keine Manipulation gegeben hätte. Der war auch früher schon mal Präsident. Da gibt es aber noch jede Menge andere schillernde Figuren. Luis Fernando Camacho, ein recht junger Mann, ein Aktivist, der radikal für die Autonomie des Tieflandes kämpft, also gegen die Macht der Indigenen, für die Interessen der weißen Bolivianer. Enge Verbindungen zu radikalen Christen. Manche würden sagen, er ist rechtsextrem. Sicherlich, das kann man sagen, ist er ein Spalter, ein Aufwiegler. Und eine Figur, über die noch gesprochen werden wird, neben dem von mir genannten Carlos Mesa und natürlich auch der von dir genannten Frau Agnès.
Was Frau Agnès und Herrn Camacho jetzt verbindet, ich habe beide auf Bildern gesehen mit Bibeln in der Hand. Bei Frau Agnès dann auch so eine pinke Bibel, das Kreuz im Hintergrund. Ich frage mich, was diese sehr gläubigen Inszenierungen gerade sollen. Was wollen Sie uns damit sagen? Was soll das für ein Zeichen sein?
Warum die Bibel pink war, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Dass es eine Bibel war und dass sie auch noch bizarr groß war, das meiner Meinung nach war auf jeden Fall eine Botschaft, die da lautet, wir bringen die Bibel, wir bringen das Christentum zurück in die Führung des Landes. Jetzt könnte man als Zuhörer dieses Podcasts, wenn man wenig mit dem bolivianischen Kontext zu tun hat, meinen, ja und, ist das denn schlimm mit der Bibel? In Deutschland gibt es ja auch christliche Parteien an der Macht. Alles schön und gut, aber Botschaften haben in Bolivien eben nicht nur einen Absender, sondern eben auch einen Empfänger. Und das waren vor allem die Indigenen, die das als Warnung empfunden haben, gegen die Freiheit, ihren traditionellen Glauben ausleben zu können, ihre Kultur als Warnung, eventuell in Zukunft wieder als Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden, wie das ja so viele Jahrhunderte nach der Eroberung Südamerikas der Fall gewesen war. Und so bleibt da die Frage, hat Jeanine Agnès das so kalkuliert? Wollte sie bewusst spalten? Wollte sie ihre eigene Macht stärken, sich radikalen Christen anbiedern? Oder ist sie vielleicht wirklich selbst so eine überzeugte Christin, die es nur mit Bibel in der Hand kann? Ich will mir da jetzt kein abschließendes Urteil erlauben, aber dass die Aktion fragwürdig war und für viel Unruhe gesorgt hat, das lässt sich auf jeden Fall sagen.
Lass uns doch zum Schluss nochmal in die Zukunft schauen. Also die Frage ist, sind die Unruhen jetzt eine Chance für Bolivien oder ist die Gefahr groß, dass sie vielleicht sogar in einem Militärputsch enden oder vielleicht im schlimmsten Fall noch in einem Bürgerkrieg?
Also ich glaube nicht, dass man diese Unruhen, in denen ja Menschen gestorben sind, in denen Menschen verletzt wurden, in denen Menschen sich gegenseitig mit tiefem Hass begegnet sind und begegnen, dass man denen irgendwas Positives abgewinnen kann. Es ist sicherlich nicht so, dass dieser Konflikt eine Wirkung haben wird wie ein reinigendes Gewitter oder sowas. Wie sollte das aussehen? Was Hoffnung macht, ist ein Satz, den man immer wieder hört in Bolivien, dass man keine weitere Eskalation will, dass man kein weiteres Blutvergießen will. Das macht Mut. Und doch ist die Gefahr natürlich da, und das haben wir ja auch in den letzten Tagen nach dem Rücktritt gesehen. Es entstehen Eigendynamiken, ne, die der Logik der Eskalation folgen, und dann kann eins zum anderen führen und ein Land kann sogar in den Bürgerkrieg abrutschen, selbst wenn der Großteil des Landes diesen Bürgerkrieg nie gewollt hat.
Danke, Simon. Simon Riesche, unser Korrespondent in Südamerika.
Danke dir.
Weltspiegel, Kontext.
Bolivien ist aber nicht das einzige Land in Lateinamerika, das gerade zittert. Nein, Haiti, Ecuador, Chile, Venezuela und andere beben gerade auch. Aber warum eigentlich jetzt? Warum quasi zeitgleich und kann man diese Krisen eigentlich vergleichen? Die Antworten auf diese Fragen hat Professor Günther Mayhold. Er forscht zu Lateinamerika am Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo, Herr Mayhold.
Hallo, grüße Sie.
Wir haben unsere Podcast-Folge Lateinamerika in Aufruhr genannt. Stimmt denn der Eindruck, den wir hier so von Europa aus haben, oder sind es eigentlich gerade lauter Einzelereignisse, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben?
Ich glaube schon, dass da eine Verbindung gibt, weil natürlich da diese Kettenreaktion schon auffällig ist. Will heißen, dass halt die Chilenen und die Bolivianer gesehen haben, dass in Ecuador es ganz erfolgreich war, eine bestimmte Maßnahme, nämlich die Treibstofferhöhung, abzuwenden und die Regierung zum Rückzug zu bringen. Und das führt natürlich zu Nachahmereffekten. Und das sehen wir, glaube ich, auch in den verschiedenen Ländern, selbst wenn die nationalen Traditionen und Machtstrukturen ganz unterschiedlich sind.
Kann man das denn jetzt als einen lateinamerikanischen Frühling bezeichnen?
Ich bin da immer etwas vorsichtig, weil natürlich da sehr viel aus der Analogie zum arabischen Frühling herausgezogen wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon Gemeinsamkeiten wie die extreme Ungleichheit, das Fehlen von Verteilungsmechanismen in der Gesellschaft und das fehlende Vertrauen in die Politik, die aber nicht notwendigerweise auch zum selben Ergebnis führen. Bei einem kann es dazu führen, dass nur eine Regierung neu gebildet wird, bei anderen kann es zu einer richtigen Erneuerung des politischen Systems kommen.
Ist das dann auch so ein bisschen das, was die Proteste alle zusammenhält, dieses Aufbäumen gegen die alten Eliten? Oder gibt es da noch andere Dinge, wo Sie sagen, das eint irgendwie die Proteste in ganz Lateinamerika?
Nun, es ist schon überraschend, die Breite, die das diesmal hat und die Wucht, die sich natürlich auch in diesen gewalttätigen Aktionen wie Plünderungen, Brandschatzungen etc. widerspiegelt. Dass es so schnell sich entwickeln konnte, ist heute ja angesichts der sozialen Medien, die in Lateinamerika ja sehr viel breiter aufgestellt sind, als das in Europa der Fall ist. Aber dass es so lange anhält, ist auch ein Sonderfall. Wir hatten bisher traditionell doch immer Situationen, in denen zwar der Aufstand oder der Widerstand sich sehr schnell artikuliert hat, aber dann aber auch wieder sehr schnell versiegt ist. Bisher scheint es doch eine Bewegung mit längeren Atem zu sein.
Woher denn diese Gewalt? Also wie lässt sich denn erklären, dass die Proteste eben so schnell so gewalttätig sind?
Da gibt es verschiedene Elemente. Es gibt natürlich immer irgendwelche Gruppen, die Vandalismus betreiben und die meinen, jetzt könnte man mal so einfach gesagt die Sau rauslassen und es den etablierten Kräften zu zeigen. Auf der anderen Seite hat sich natürlich eine Riesenwut auch angesammelt, wenn man sich überlegt, diese Fahrpreiserhöhung in Chile war ja nicht so wahnsinnig hoch, aber was die Leute noch mehr aufgestachelt hat, war ja die Äußerung des Innenministers, der gesagt hat, na ja, dann sollen die, die weniger Geld haben, eben früher aufstehen, weil um 7 Uhr die Preise nicht so hoch sind wie um 8 Uhr. Das ist natürlich schon eine Verachtung und ein Hohn, der aus diesen Worten spricht. Und da fühlen sich die Leute schon in ihrer Würde angekratzt und reagieren entsprechend dramatisch.
Würden Sie sagen, die Politiker haben entsprechend reagiert oder sie haben nicht so einen guten Job gemacht?
Ich glaube, sie haben die Lage überhaupt nicht einzuschätzen gewusst und haben mit dem traditionellen Instrument reagiert, nämlich Polizei und Militär auf die Straße zu bringen und sich im Kreise der Generäle ablichten zu lassen, um zu zeigen, dass sie nicht alleine stehen, sondern die Waffen auf ihrer Seite sind. Aber das ist natürlich genau die falsche Message. Auch die Kabinettsumbildung, die wir in Chile hatten, wo dann zwar eine Verjüngung der Mannschaft stattfand, aber keine Öffnung hin zu der Protestwelle auf der Straße. All dies zeigt, dass diese Eliten nicht mehr in der Lage sind, die politischen Ereignisse richtig zu lesen und vor allem auch so zu reagieren, dass dann auch die Message ankommt. Also wir haben hier ein massives Kommunikationsproblem zwischen den Eliten und den Leuten auf der Straße.
Was wäre denn jetzt das klügere Vorgehen? Also wie hätten Sie sich denn richtig verhalten sollen?
Der erste Punkt, der ganz deutlich von den Protestierenden erwartet wird, ist, dass man auf sie zugeht. Dass man sagt, ja, wir sind unter Umständen auf einem Auge blind oder haben bestimmte Sachen nicht richtig eingeschätzt oder wir haben nicht die Möglichkeiten gehabt, das umzusetzen. Also auf sie zugehen und das Gespräch suchen, nicht in einem großen nationalen Dialog, der wieder so eine Art Elitendiskurs abbildet, sondern eben ganz vor Ort mit den Leuten. Und da haben viele Politiker einfach die Bodenhaftung verloren und die politischen Parteien sind ohnehin in Lateinamerika so schwach, dass sie eigentlich eigentlich die ihnen zugedachte Rolle gar nicht übernehmen können.
Wie meinen Sie das?
Es gibt keine große programmatische Diskussion mehr. Es geht um irgendwelche Persönlichkeiten, die sich der Parteistrukturen bemächtigen, um das als Apparat zu nutzen. Wir haben Fälle wie in Guatemala, wo man sich für 10.000 Dollar eine Partei kaufen kann. Da ist schon alles registriert. Man muss nur noch seinen Namen und den Parteinamen draufsetzen und damit ist die politische Figur geschaffen. Das macht schon deutlich, dass hier nur noch ein ganz instrumentelles Verhältnis zu der politischen Willensbildung besteht.
Was Sie gerade die ganze Zeit sagen, ist ja die Elite, die Politiker auf der einen Seite, die Bürger auf der anderen Seite. Woher kommt denn diese Spaltung?
Nun, eines ist eben die zentrale Dimension, dass es eine soziale und eine politische Spaltung ist. Das heißt, wenn eine Gesellschaft nicht mehr sozialen Aufstieg ermöglicht, wenn die Investitionen, die ich persönlich treffen muss, eben durch Kreditaufnahme, durch Sparen meiner Eltern und Verwandten so hoch sind, damit ich einen höheren Bildungsabschluss erreiche, dann werden irgendwann die Lebenschancen massiv beeinträchtigt, weil die Schulden mich auch die nächsten 20 Jahre noch drücken. All dies ist für die junge Generation jetzt an dem Beispiel Chile nicht akzeptabel und sie wollen, dass sie eigene Lebenschancen entwickeln können und sich nicht von vornherein in so einer Verschuldungsfalle befinden. In anderen Bereichen geht es eben darum, dass auf einmal der Weg zur Arbeit deutlich teurer wird und damit eine Einschränkung der Lebensverhältnisse gegeben ist, die Leute nicht bereit sind hinzunehmen.
Über Chile sprechen wir gleich noch mal genauer mit unserem Korrespondenten vor Ort. Ich habe jetzt noch eine Nutzerfrage, Herr Mayholt. Und zwar hat uns Dirk Diekhoff geschrieben, ich denke, die Menschen lassen sich nicht mehr so rumschubsen und werden global immer selbstbewusster. Die Zeit der selbstherrlichen Autokratie ist gescheitert. Was sagen Sie denn zu dieser Einschätzung?
Ich bin mir da nicht so sicher. Wir sehen ja durchaus autokratische Tendenzen in den Regierungssystemen. Das heißt, die Bevölkerung erwartet von dem Regierenden, der mit harter Hand durchgreift und der ein völlig neues Konzept vorstellt, dass das die unmittelbare Lösung bringt. Und sind da bereit, auch demokratische Rechte zu opfern. Und das sehen wir in vielen Ländern Lateinamerikas. Also die autokratische Versuchung ist relativ groß, weil man sich von einem durchgreifenden Wechsel, der versprochen wird, auch eine Verbesserung der Lebensbedingungen erwartet. Dass diese Hoffnungen oftmals dann enttäuscht werden, das führt dann eben dazu, dass auf der Straße sich dann der Widerstand artikuliert.
Was ich noch ganz spannend finde, dass eigentlich zwei große Player in fast allen Konflikten in Lateinamerika zu sehen sind. Zum einen das Militär und zum anderen die Kirche bzw. der Glaube. Wie würden Sie denn die Rolle des Militärs einschätzen?
Ja, manche sprechen ja jetzt davon, dass wir eine neue Rolle der Militärs sehen. Nicht in dem klassischen Sinne, wie wir das früher kannten, dass die mit Panzern vorfahren und die Militärs selbst die Macht übernehmen, sondern eher als eine Rolle hinter dem Thron. Das heißt, sie versuchen durch Einflussnahme auf die Regierenden ihre Interessen durchzusetzen. Und zum anderen begeben sich die Regierenden selber in die Hand der Militärs, weil sie mit den großen Problemen wie etwa der Kriminalität, der Bekämpfung der Drogenproblematik nicht mehr fertig werden und dann das Militär im Inneren einsetzen, was ja eigentlich den Verfassungsbestimmungen zugegenläuft. Mhm. Zum anderen ist eben der Punkt da, dass militärische Führer in der Gesamtheit der Vertrauensbilanz ganz oben stehen, wenn man die Bürger fragt. Und das sagt natürlich auch viel, was an Vertrauen von den anderen Akteuren verspielt worden ist.
Und der Glaube, die Kirche, was ist da die Rolle in diesen Konflikten?
Ich glaube, da müssen wir jetzt schon mit dem Plural sprechen, die Kirchen. Weil der Blick auf Lateinamerika ist jetzt nicht mehr so, dass nur die katholische Kirche dort präsent ist, sondern dass wir eine Fülle von evangelikalen Kirchen haben, die gerade in den letzten Jahren versucht haben, eine sehr viel stärkere politische Rolle zu spielen. Das sieht man bei der Unterstützung für Bolsonaro, das sieht man bei der Unterstützung für López Obrador. In Costa Rica hätten wir beinahe einen evangelikalen Präsidenten bekommen. Also da sind Änderungen vorhanden. Und da wird natürlich auch erkennbar, wo die Grenzen der Identifikation sind. Wir haben in Lateinamerika genauso wie in anderen Weltregionen die ganzen Missbrauchsfälle und die katholische Kirche tut sich sehr schwer, dort an die Aufklärung zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es eine breit etablierte Tradition kirchlicher Basisgemeinden, die ganz vor Ort mit den Leuten zusammenarbeiten und sie begleiten, etwa im Friedensprozess in Kolumbien, in Aussöhnungsprozessen, in Wahrheitskommissionen etc. Also da gibt es unterschiedliche Tendenzen, aber diese kirchliche Dimension in ihrem Plural ist eben ein zentraler Machtfaktor geworden und darum wird sie auch sehr viel stärker in der politischen Bilanz einzustellen sein.
Und das Vertrauen, wie Sie gerade gesagt haben, ist dann auch stärker in die Kirchen, wie Sie sagen, und ins Militär als in die Politik.
Das zeigen uns alle Umfragen. Das gibt natürlich Variationen in einzelnen Ländern. Aber im Prinzip können wir sagen, die beiden Institutionen, die am besten dastehen, sind in der Regel Militär und Kirchen. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Vertrauensgrundlagen für die restlichen Institutionen, angefangen von Parteien, Parlament, Präsident, Justiz, aber auch bis hinunter in die einzelnen Mitbürger stark erschüttert ist. Wir haben Zahlen, die darauf hinweisen, dass eben das Vertrauen zwischen den Personen erheblich abgenommen hat. Und das ist natürlich nicht zuletzt eine Folge der grassierenden Unsicherheit durch Kriminalität, durch Drogen, Ökonomien etc.
Wir haben noch eine Nutzerfrage von Sonja Mader, die uns geschrieben hat, dass in Nicaragua die Leute seit April 2018 auf die Straßen gehen. Warum ist das so wenig auf dem Schirm, fragt sie.
Ja, das ist immer so eine Aufmerksamkeitsspanne, die da deutlich wird. Im Zweifelsfall ist dann Venezuela und die Auseinandersetzung zwischen zwei Präsidenten attraktiver, als sich mit dem kleinen Nicaragua zu befassen. Hier ist ein autokratischer Regierungsstil durchgebrochen, der an die grauen Vorzeiten von Somoza erinnert, aber heute den Namen Daniel Ortega trägt, der ja mal ein Sinnbild der Revolution gewesen ist.
Wenn wir jetzt mal zum Schluss in die Zukunft schauen, auf die Chance auf Frieden, was müsste denn passieren, damit diese Konflikte vielleicht friedlich ausgehen?
Zunächst muss es darum gehen, dass wir Räume schaffen und Instrumente und Prozesse, wo es uns gelingt, Konsens in den Gesellschaften herzustellen und die Polarisierung zu überwinden. Was uns fehlt, wenn man das mal aus europäischer Perspektive sich anschaut, ist die Mitte. Das heißt, dass jemand vermittelnd zwischen den extremen Positionen agieren kann. Und wenn wir die nicht haben, dann müssen wir eben durch entsprechende Instrumente das schaffen. Das bedeutet eben Verständigungsforen auf lokaler Ebene, in der Breite des Territoriums, unter Einbeziehung von Kirchen, von organisierten Verbänden und Vereinen, um die Gesellschaften wieder zusammenzuführen, das gegenseitige Vertrauen zu stärken und dann den Weg zu finden, neue Grundlagen des Zusammenlebens zu definieren. Das ist kein einfacher Prozess, das kostet Zeit und Aufwand und wird immer wieder Rückschläge haben. Aber Alternativen hier nun durch kurzfristigen Auswechsel von politischem Personal irgendwas zu erreichen, haben sich ja bisher als nicht besonders tragfähig erwiesen.
Danke, Professor Maihold.
Danke Ihnen.
In Chile, da ging der Protest los wegen höherer Preise für die U-Bahn-Tickets und aus friedlichen Demonstrationen wurden Straßenschlachten mit Polizei und Militär. Jetzt versucht die Regierung einzulenken und macht ein Friedensangebot, nämlich eine neue Verfassung. Ivo Maruschek ist unser Experte und Korrespondent in Südamerika. Ivo, sag mal, reicht das Versprechen einer neuen Verfassung, um wieder Ruhe auf die Straßen zu bringen in Chile?
Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt wirklich ganz zufrieden sind. Wenn ich mit den Leuten geredet habe, die hatten schon noch ganz andere Forderungen.
Más oportunidades para el pueblo, más oportunidades de los escolares, nuevas pensiones, mejores pensiones, posibilidad a la clase media, nueva. No solamente a los ricos, nuevos privilegios para todo Chile, todo igual, todo igualdad para todo el pueblo.
Und er hat gesagt, es geht ihm jetzt nicht um irgendwelche Kleinigkeiten, es geht um ganz grundsätzliche Sachen, mehr Möglichkeiten für die Menschen, bessere Bildung, höhere Renten, dass auch die Mittelklasse mehr Chancen hat und nicht nur die Reichen, Gleichheit für das ganze Volk. Also das sind schon sehr tiefgreifende Forderungen und ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute Angst haben, dass sie jetzt über den Tisch gezogen werden. Denn, seien wir mal ganz ehrlich, dieser ganze Prozess, eine neue Verfassung Regierung, das jetzt versprochen ist, das wird ewig dauern. 2 Jahre, vielleicht 3 oder 4 Jahre. Bis dahin ist Piñera so oder so nicht mehr im Amt.
Ivo, sag mal, bewegt die Verfassung die Leute denn wirklich gerade so sehr? Ist es wirklich das Thema, das ihnen auf der Seele liegt, oder geht es eigentlich um andere Themen?
Nein, absolut. Das mit der neuen Verfassung ist das große Thema und das ist wirklich beeindruckend. Ich war bei einer Bürgerversammlung, einem sogenannten Cabildo, und das ist echt unglaublich. Da treffen sich junge Leute aus einer Nachbarschaft, nicht nur junge, auch Gewerkschafter, auch ein bisschen ältere, aber es waren tatsächlich vor allem junge Leute, setzen sich im Park auf eine Picknickdecke und fangen an zu diskutieren, wie sieht eigentlich das Chile von morgen aus? Wie sieht das Land aus, das ich mir vorstelle? Sollen die ganzen Rohstoffe privatisiert werden oder nicht? Brauchen wir einen höheren Mindestlohn? Da werden diese ganzen Themen durchdiskutiert, wirklich ganz ernsthaft. Und am Schluss hat man dann so einen kleinen Forderungskatalog. Und da überlegen sie jetzt, wie man das eigentlich alles zusammenfassen soll. Denn solche Cabildos, solche Versammlungen, die gibt es wirklich inzwischen in fast allen Städten, in allen Stadtvierteln. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ich hoffe, dass von dieser Aufbruchstimmung auch möglichst viel in diesen Prozess gerettet werden kann, eine Verfassung zu schreiben.
Das wäre jetzt auch meine Frage. Was steht denn auf diesem Forderungskatalog drauf? Was wünschen sich die Leute und wie groß ist denn die Chance auch, dass sie gehört werden, dass ihre Wünsche tatsächlich in der Verfassung stehen, in der neuen?
Als Überschrift steht eigentlich immer drüber, unser Land muss sozialer und muss gerechter werden.
Si bien es cierto, el país crece macroeconómicamente hablando, nada de eso se ve para la mayoría. Entonces la gente es criteriosa y esperó que pasara la dictadura, que llegara el primer periodo de la democracia. Esperamos todo lo que pudimos, pero no hubo cambios. Fue una desesperanza enorme.
Diese Frau hat gesagt, auch wenn das Land insgesamt makroökonomisch wächst, bei der Mehrheit kommt nichts davon an und wir haben so lange gewartet, dass sich endlich mal was verbessert, dass die Diktatur vorbeigeht, dass die Demokratie sich stabilisiert. Die haben immer wieder gewartet, aber es hat sich nichts geändert und jetzt hätten die Leute genug davon zu warten.
Da wird ja schon echt konkret an einem Thema diskutiert. In anderen Ländern Lateinamerikas gerade nicht. Da sind gerade Proteste, es ist Gewalt auf den Straßen. Könnte Chile da vielleicht auch ein Vorbild sein für die Nachbarländer?
Chile ist immer ein bisschen Vorbild für die Nachbarländer, weil es einfach das reichste und am meisten entwickelte Land in Südamerika ist. Auch wie die Chilenen seinerzeit ihre Diktatur abgeschafft haben, da war Chile ja auch schon ein bisschen Vorbild für viele andere Länder. Nur, ich würde es trotzdem nicht über einen Kamm scheren. Die verschiedenen Länder, die Ursachen für die Unruhen in den einzelnen Ländern sind so unterschiedlich, dass man da, glaube ich, gar nicht so viele Vergleiche ziehen kann. Aber das sind einfach so andere Fälle, da geht es teilweise um Personen oder um Einzelprobleme, dass man so weit geht und wirklich sich ein neues Land ausdenkt, so weit ist man, glaube ich, bis jetzt nur in Chile.
Woran fehlt es denn in deiner Sicht bei den Ländern ganz Lateinamerikas, um eine wirtschaftliche Stabilität und vielleicht auch eine politische Stabilität zu bekommen?
Ich habe das Gefühl, es fehlt wirklich einfach daran, dass man mal bereit ist, sich an einen Tisch zu setzen und drüber zu reden, was man erkennt, dass Demokratie ein mühsames Kämpfen um einen Kompromiss ist. Ich meine, seit ich hier in Südamerika bin, finde ich, wir sollten mal stolz drauf sein, dass wir es schaffen, uns zusammenzusetzen und zu einigen.
Man könnte ja so ein bisschen sagen, was wir in Lateinamerika sehen, ist eine Krise der Demokratie.
Es gibt hier definitiv in Lateinamerika eine Krise der Demokratie. Es gibt nämlich tatsächlich immer weniger Leute, die glauben, dass die Demokratie die beste Staatsform ist. Also das sind ganz erschreckende Zahlen, auch je nachdem, in welchem Land man fragt. Aber die Leute sagen, sie haben schlechte Erfahrungen gemacht und man findet sehr, sehr viele, die sich eigentlich wieder so ein bisschen einen starken Mann wünschen, der ein bisschen aufräumt. Also die Voraussetzungen für eine Diktatur. Das kann man ganz klar zum Beispiel sehen an dem Wahlsieg von Jair Bolsonaro in Brasilien. Das war die Sehnsucht nach dem starken Mann, der mal gründlich aufräumt und der alles anders macht. Mit Demokratie hatte das nicht viel zu tun. Und diese Tendenz, die sehe ich in ziemlich vielen anderen Ländern, zumal die Leute auch viel schlechter informiert sind. Also in ganz Südamerika, die Leute informieren sich fast nur noch über WhatsApp, über irgendwelche Gruppen in den sozialen Netzwerken. Da wird jeder Blödsinn verbreitet. Das ist natürlich auch ein Phänomen, das wir in Deutschland kennen. Aber das ist in Südamerika noch viel stärker. Und es gibt ehrlich gesagt niemanden, der da mal auch aufsteht und sagt, hey, das stimmt doch alles nicht, überprüft das doch mal, was da geteilt wird. Da wird völlig unkritisch alles weiterverteilt.
Ivo, das klingt ein bisschen, als wären da ganz viele Fake News, wie man sagt, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber falsche Informationen in diesen WhatsApp-Gruppen im Umlauf, wie kann man denn damit umgehen?
Jedenfalls nicht so, wie die Medien hier damit umgehen. Die machen hier nämlich noch fröhlich mit. Also wenn ich hier einen Fernsehsender einschalte in Argentinien, in Chile, in Brasilien, inzwischen die Hälfte des Programms werden nur irgendwelche Twitter-Nachrichten gezeigt und weiter verbreitet und diskutiert. Manchmal kommt da auch einer auf die Idee, etwas zu hinterfragen und vielleicht nachzuweisen, dass ein Politiker mal einen Blödsinn getwittert hat. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass die Medien da in Südamerika noch kräftig mit einsteigen und dazu beitragen, dass sich diese Fake News noch weiter verbreiten. Hinterfragt, kritisch recherchiert wird hier eigentlich kaum.
Ivo, ich habe noch eine Nutzerfrage für dich von Michele Tenace. Er fragt, wie kann man diesen Staaten eigentlich helfen, von Großgrundbesitzern und Großkonzernen ausgebeutet?
Im Prinzip würde ich mal sagen, das, was ich in Chile gesehen habe, hat mir so gut gefallen, dass die eigentlich gar keine Hilfe brauchen. Wenn die es schaffen, sich jetzt wirklich zusammenzusetzen und eine neue Verfassung zu schreiben, in der es ein bisschen mehr Richtung Sozialstaat geht, dann ist Chile tatsächlich geholfen. In den anderen Ländern, da bin ich auch ein bisschen ratlos davor und wundere mich immer, wie hart man sich bekämpft. Wenn ich da wirklich den ganz klugen, schlauen Ratschlag hätte, dann hätte ich darüber schon Bücher geschrieben.
Danke, Ivo Maruschek, unser Korrespondent in Südamerika.
Gerne.
Das war der Weltspiegel-Podcast Lateinamerika in Aufruhr. Redaktion Brigitte Arbold, Eva Korell und Nils Kopp. Am Mikrofon Fumiko Lipp.